Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gestern 1. Korinther 15, Vers 1 bis 28 betrachtet, zum Thema Jesus ist auferstanden, der Sieg Jesu über den Tod, der von vielen Zeugen uns bestätigt wird. Und nun lesen wir weiter ab Vers 29 unter der Überschrift Der Auferstehungsleib. 1. Korinther 15, Vers 29 bis zum Ende, Vers 58. Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott. Das sage ich euch zur Schande. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt einem Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine anderen die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Auferstehungshoffnung. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Wir loben und preisen dich dafür. Amen. Wir haben ja gestern einiges gehört über die Auferstehung, das Grundlegende. Und jetzt kommen weitere Beweise für die Realität der Auferstehung. Und es wird dann weiterführend auch aufgezeigt vom Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, wie der Auferstehungsleib beschaffen ist und auch, wann die Entrückung geschieht. Alles das haben wir jetzt gelesen. Ich möchte es mit Gottes Hilfe versuchen auszulegen. Vers 29, man muss vorausschicken, wenn es keine Auferstehung gäbe, was solle sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Wie ihr vielleicht wisst, gehört dieser Vers mit zu den schwierigsten, am schwersten auszulegenden in der Heiligen Schrift. Was heißt das, sich taufen lassen für die Toten? Weil es eine grundlegende und schwierige Stelle ist, möchte ich sie griechisch lesen. Es heißt hier baptizontai hyperton nekron. Der Begriff hyper ist hier entscheidend. Der kann bedeuten für, über, im Namen von, anstelle, aufgrund, in Bezug auf. Es kann also heißen, sich taufen lassen für die Toten, über den Toten, im Namen von den Toten, anstelle der Toten, aufgrund der Toten, in Bezug auf die Toten. Und es gibt mindestens 12 Deutungen, ich möchte nur 4 vorstellen heute Abend. Die erste Deutung ist die, die es schon in der alten Kirche gab, bei den Gnostikern, bei Marzion zum Beispiel und den Brauch, den es auch heute gibt bei Sekten wie den Mormonen und den Neuapostolischen, nämlich, dass sie sagen, wir lassen uns nachträglich für Verstorbene taufen, damit auch die in unsere mormonische oder neuapostolische Gemeinschaft aufgenommen werden. Ich möchte gleich sagen, dass diese Deutung mit Sicherheit auszuschließen ist von der Heiligen Schrift her. Wir dürfen ja Stellen nicht isoliert auslegen, sondern vom biblischen Gesamtzusammenhang her. Denn es gibt keine biblische Aussage, wo gesagt wird, dass jemand aufgrund der Taufe gerettet wird, sondern aufgrund wessen wird der Mensch gerettet? Aufgrund des Glaubens. Die Taufe ist nur ein Bekenntnis vor Gott und Menschen, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Die Lehre der Taufwiedergeburt ist heidnischen Ursprungs und findet sich nicht in der Bibel. Die wird etwa von der katholischen Kirche auch vertreten, Taufwiedergeburt, dass also der Säugling schon in der Taufe wiedergeboren wird. Ja, das ist eine heidnische Lehre. Und genauso bei den Mormonen und Neuapostolen, ein heidnischer Brauch, sie sagen, sie müssen sich auch für die Verstorbenen nun taufen lassen, nachträglich, damit die noch gerettet werden und in diese Sektengemeinschaft, so nenne ich es, aufgenommen werden. Aber es steht ganz klar, wir werden gerettet durch den Glauben. Und die Taufe ist ein bestätigender Akt, ein Bekenntnis vor Gott und den Menschen. Also schließt diese Deutung eindeutig aus, sich für die Toten taufen lassen im Sinne eines Rituals, wie es in den Mormonentempeln zum Beispiel auch heutzutage geschieht. Eine zweite Deutungsmöglichkeit ist, sich taufen lassen um der Toten willen, damit man die Verstorbenen wieder sieht, die gläubig verstorben sind. Also man lässt sich taufen, damit man die gläubige Oma wieder sieht. Natürlich geht das auch nur, wenn man dann auch zum Glauben gekommen ist. Ja, das ist eine mögliche Auslegung. Eine weitere mögliche Auslegung ist, dass man sich taufen lässt aufgrund des Zeugnisses von verstorbenen Menschen. Sich taufen lassen wegen der Toten, wegen des Glaubenszeugnisses, das verstorbene Menschen, zum Beispiel die gläubige Großmutter, ihrem Enkel gegeben hat. Dass der sich dann irgendwann bekehrt und dann auch taufen lässt. Wenn es keine Auferstehung gibt, warum lassen sie sich dann taufen? Aufgrund des Glaubenszeugnisses von Toten. Das ist auch eine Deutungsmöglichkeit. Und eine vierte Möglichkeit, und das passt am besten zum Zusammenhang dieser Stelle, man muss ja auch immer den Kontext berücksichtigen, eine vierte Möglichkeit ist, dass hier gemeint sein könnte die Leidenstaufe. Wobei allerdings hier dann stehen müsste, sich taufen lassen in den Tod, das Martyrium auf sich nehmen. Nun, vom Zusammenhang her allerdings schreibt ja dann der Apostel gleich anschließend, und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Also die Verfolgung, die er erlebt hat, das Leiden um des Herrn willen, praktisch die Taufe in den Tod auf sich nimmt, das Sterben, das ist auch eine Deutungsmöglichkeit dieser Stelle. Letztendlich müssen wir es offen lassen. Es geht aber auf jeden Fall darum, dass gesagt wird, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt, warum lassen sich dann einige taufen für die Toten, anstelle der Toten, auch aufgrund der Toten, wie auch immer, ja? Es wird nicht näher definiert, was das ist. Wir können das heute nicht mehr rekonstruieren. Es gibt nur Spekulationen darüber. Und so möchte ich auch ich mich hier nicht abschließend für einige dieser Deutungen entscheiden. Wichtig ist aber auch Folgendes, dass hier nicht formuliert ist, ihr müsst euch taufen lassen für die Toten. So ist es nicht formuliert, sondern es ist formuliert, wenn es keine... Warum lassen sich dann einige taufen für die Toten? Warum haben sie dann diesen Brauch oder diese Gewohnheit? Ja. Aber es heißt nie ein Gebot des Herrn, dass ihr das tun sollt. Ganz wichtig zu beachten. Also es ist ein Brauch, den der Apostel beobachtet bei einigen und er sagt, das wäre ja sinnlos, wenn die Toten nicht auferstehen würden. Habt ihr verstanden? Ja. Also es wird nicht geboten, noch nicht mal empfohlen, es wird nur festgestellt, dass einige das tun. Hier heißt es nämlich, dass sie sich taufen lassen für die Toten und gleich nachher heißt es, und warum stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? Einmal sie, einmal wir. Ja? Dieses sie ist nur eine Feststellung, keine Empfehlung, kein Gebot und das wir ist auch eine Feststellung. Aber da spricht er nun von sich, dass er sich in Gefahr begibt für den Herrn, dass er dem Herrn nachfolgt, dem Herrn Jesus ihm dient und damit auch Verfolgung erleidet. Also vom sie geht es zum wir und damit sind wir wieder in dem, was auch für Christen gerne Beobachtung. Soweit zu dieser schwierigen Stelle. Also ich möchte nochmal sagen, hier werden der Begriffe sie und wir einander gegenübergestellt und die Leidenstaufe, die Verfolgung des Apostels wird davon unterschieden, indem er hier von wir spricht. Wir leiden um des Herrn willen. Und der Brauch, sich taufen lassen, hyperton nekron, für anstelle im Namen von oder aufgrund der Toten, dieser Brauch wird lediglich zitiert, als Hoffnung auf Leben nach dem Tod, vielleicht sogar bei Heiden, die das getan haben, aber es wird nicht empfohlen. Wenn einige Sekten dies heutzutage wörtlich nehmen, so folgen sie lediglich einem distanziert beschriebenen, wahrscheinlich sogar heidnischen Brauch, dass sich einige so taufen lassen in einer abergläubischen Erwartung, vielleicht noch für die Toten hier oder irgendwie im Totenreich etwas tun zu können. Er zitiert auch nachher noch ein Zitat von einem heidnischen Dichter, wenn er schreibt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also es könnte durchaus auch hier eine Begebenheit sein. Und nur so könnte auch das bezüglich der Mormonen und Neuapostolen dann zugeordnet werden. Aber es ist keinesfalls eine notwendige Handlung für Christen. Nun wollen wir aber weitergehen. Das war nur der erste Vers. Vers 30. Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr. Der Apostel Paulus hat sich um des Herrn Jesus willen in vielfältige Gefahren begeben. Er hat Leiden auf sich genommen, wie kaum ein anderer, was uns zumindest überliefert ist in der Bibel. Und dieses Martyrium wäre überflüssig, wenn es keine Auferstehung gäbe. So wahr ihr, lieber Brüder, mein Ruhm seid, schreibt er weiter, mein Ruhm, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe, ich sterbe täglich. Wenn wir einmal in die Bibel schauen, im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, da sind einige dieser Leiden aufgezählt. Unglaubliche Leiden. Für uns heute kaum vorstellbar, was der Apostel damals auf sich genommen hat. Und die Frage an uns, was tun wir für Jesus? Wenn wir von diesen Opfern hören, dann werden wir beschämt. Wie still wir vielleicht in unseren Sesseln sitzen, aber was andere Diener schon auf sich genommen haben, ja, das sollte uns doch ein Ansporn sein, auch mehr Opfer zu bringen für den Herrn, als wir es vielleicht bisher getan haben. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Korinther 11, Vers 23 bis 30. Er spricht hier über die Diener Christi und dann sagt er, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger einen, also Geißelung. Ich bin 3-mal mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt, wo er hätte tot sein können. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr unter den Räubern, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in den Wüsten, in Gefahr auf dem Meer und hier als Steigerung, in Gefahr unter den falschen Brüdern, vielleicht die größte Gefahr. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße, ohne was sich sonst zuträgt, nämlich dass ich täglich angelaufen werde und Sorge trage für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer leidet Ärgernis und ich brenne nicht? Wenn ich mich denn rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Denn, so sagt er an anderer Stelle, in der Schwachheit kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Das ist auch schon ein Vorhinweis auf den Leib der Schwachheit und den Leib der Kraft, von dem wir noch gleich hören werden. Der Apostel Paulus hat viel gelitten für den Herrn, so dass er sagen konnte, ich sterbe täglich. Er stirbt seinem eigenen Ich ab, indem er diese Leiden um Christi willen erträgt. Und dann ein Beispiel, Vers 32, habe ich nur im Blick auf dieses Leben, auf dieses irdische, vergängliche Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Was hilft's mir, wenn die Toten nicht auferstehen? Dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ephesus ist ein bekannter Ort. Es gibt ein Sendschreiben an Ephesus, das erste Sendschreiben der Offenbarung. Und es gibt auch etliche Begebenheiten in der Apostelgeschichte, die in Ephesus sich ereignet haben. Ich möchte es jetzt nicht vorlesen, aber ihr wisst vielleicht, dass der Apostel Paulus da fast vor die Volksmenge gezerrt worden wäre in dem großen Amphitheater, wo über 20.000 Menschen Platz hatten. Und 2 Stunden lang schrien sie, groß ist die Diana der Epheser oder die Artemis. Das war die Kultgöttin in Ephesus. Nicht zufällig ist dann 421 nach Christus in Ephesus die Marienvergottung entstanden, ja, weil sie auch wieder eine Muttergottheit gesucht haben. Und damals, im 1. Jahrhundert, haben sie Christen nach vorne in das Theater geschleppt. Paulus selber wollte auch unter das Volk gehen, aber die Jünger ließen es nicht zu. Sie hätten ihn vielleicht zerrissen. Aber stundenlang wurde hier diese heidnische, dämonische Gottheit beschworen, bis dann der Kanzler die Menschen zur Ruhe bringen konnte. Und Paulus konnte dann auch aus dieser Stadt fliehen. Es könnte sein, dass der Begriff in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft sich auf dieses Ereignis bezieht, auf diese aufgehetzte Meute von diesem Silberschmied Demetrius aufgehetzt, der um sein Geschäft gebangt hat, dass er nicht mehr so viele Götzenstatuen verkauft. Ja, das ist ja oft das Motiv. Steckt auch hinter falsch religiösem Gebaren sehr oft die Geldgier dahinter und die Machtgier und letztendlich dämonische Mächte, die diese Sünden im Menschen anheizen. Vielleicht hat er aber auch wirklich mit Tieren gekämpft in der Arena. Ja, das ist auch nicht auszuschließen, dass man ihn da auch in die Arena geworfen hat und er auf wunderbare Weise bewahrt wurde vom Herrn. Aber wenn die Toten nicht auferstehen, warum nimmt dann ein Mensch wie der Apostel Paulus oder auch, warum nehmen dann Missionare auch heute solche Strapazen auf sich? Dann wäre ja alles sinnlos. Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden. Und die Beweise dafür haben wir gestern einige davon miteinander betrachtet. Nun aber wird hier der krasse Materialismus zitiert. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dieses Zitat findet sich zum Beispiel im Heidentum auch bei dem Komödiendichter Menander in seiner Komödie Thais. Es findet sich aber auch im Propheten Jesaja, Kapitel 22, Vers 13. Das ist sehr aktuell heutzutage, deshalb möchte ich euch da einmal aus einem Traktat zitieren. Darüber steht, Einladung an alle, die etwas vom Leben haben wollen. lese euch das mal vor. Überall in Stadt und Land sind meine Helfer eifrig bemüht, eure Zeit mit Vergnügungen aller Art auszufüllen. Ich biete meinem Publikum ein Programm mit viel Spaß und Nervenkitzel. Genießt euer kurzes Leben nach Herzenslust und macht es euch so angenehm und schön wie möglich. Warum sich mit Gewissensbissen herumschlagen? Nur nicht bange machen lassen mit frommen Redensarten. Wer glaubt denn heute noch an die Bibel und an Gott? Das ist doch längst überholt. Erlaubt ist, was gefällt. Einmal ist keinmal. Ihr könnt euren Leidenschaften ruhig freien Lauf lassen. Solltet ihr einmal sterben und sollte mit dem Tode doch nicht alles vorbei sein, dann werdet ihr mit mir am gleichen Ort die Ewigkeit zubringen. Ihr werdet sein, wo ich bin, in ewiger Qual und Finsternis. Darum folgt meinem Rat, Satan, der Teufel. Ja, ein überraschendes Ende hat diese Geschichte hier gefunden. Einladung an alle, die etwas vom Leben haben wollen. Hierzu sagt unser Herr Jesus Christus, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn er ist unwahr durch und durch. Wenn er die Lüge redet, so ist er in seinem Element, denn er ist ein Lügner, ja, der Vater der Lüge. So nach Johannes 8, Vers 44. Stattdessen gilt es, die freundliche Einladung unseres Herrn Jesus Christus anzunehmen. Ich möchte nicht beim Negativen an der Stelle stehen bleiben. Und auf der Rückseite dieses interessanten Traktates findet sich dann die freundliche Einladung zu deinem Erretter Jesus Christus. Suchst du wahre Freude? Die findest du nur bei Jesus. Fehlt deinem Herzen Frieden? Dann komme zu Jesus. Drückt dich eine Sorgenlast? Bringe sie zu Jesus. Verklagt dich dein Gewissen? Der einzige Retter ist Jesus. Hast du Angst vor der Zukunft? Die einzige Sicherheit ist Jesus. Willst du ewiges Leben? Das schenkt dir Jesus. Heute will er dir Freund und Retter werden. Jesus Christus, dein Heiland. Wer kann diese Einladung heute hören? Nur der wird gerettet, der das annimmt. Leider leben die Menschen heute gottlos und auch die Völker. Und da gibt es ein bekanntes Gedicht, oder das war ähnlich wie ein Gedicht, das möchte ich euch auch hierzu vortragen. Wenn man nämlich nach diesem Motto lebt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, dann kommt dieses Folgende dabei heraus, was hier zusammengefasst ist. Nämlich, wenn die Menschen gottlos leben, sind die Völker friedelos, die Regierungen ratlos, die Konferenzen endlos, die Beratungen ergebnislos, die Lügen grenzenlos, die Schulden zahllos, die Verbrechen maßlos, die Mode schamlos, die Sitten zügellos und die Aussichten trostlos. Denn die Gottlosen haben keinen Frieden, Jesaja 48, Vers 22. Hier auch zitiert in dem Traktat Deutschland, wohin? Zurück zu Gott. Soweit ein kleiner Exkurs zu diesem Vers 32 in 1. Korinther 15. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das flüstert niemand anders den Menschen ein als Satan, der Fürst dieser Welt. Er will ihnen weismachen, nach dem Tod kommt nichts mehr, auch kein Gericht. Aber für die, die darauf hereinfallen, wird es ein böses Erwachen geben im Feuerpfuhl, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Und gleich danach, in Vers 33, kommt deshalb die deutliche Warnung, die der Apostel Paulus uns von Gott inspiriert wiedergibt, wenn er sagt, lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist eine grundlegende Warnung. Sag mir, mit wem du verkehrst, und ich sage dir, wer du bist. Wenn wir mit, ich sag mal, schlechten Menschen Umgang haben, dann höchstens aus missionarischen Motiven, aber nicht, damit wir uns mit ihnen gleich machen. Wenn jemand ein schlimmer Mensch ist, ein Betrüger, Dieb, oder wenn jemand ein notorischer Lügner ist oder immer schlechte Worte sagt oder böse Taten plant, Diebstahl oder was auch immer, Drogen, dann haltet euch davon fern. höchstens zu missionarischen Motiven geht unter Gebet auf solche Menschen zu, aber nicht, indem er euch in eure Gesellschaft begebt, mit ihnen sauft, trinkt, hurt, raucht, Drogen gebraucht, Diebstähle macht und so weiter. Gott ist ja der, der die größte Weisheit hat, und der warnt uns in seinem Wort mit folgenden eindrücklichen Worten vor den bösen Buben. Weiß jemand, wo das steht? Sprüche 1. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund, wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren. Wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen. Wage es mit uns, einen Beutel nur soll es für uns alle geben. Dann, mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen. Halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Lasst euch dazu nicht verführen. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Sondert euch auch von allem Bösen in dem Bereich ab, der sich heute christlich nennt. Auch da gibt es böse Entwicklungen, die nichts mehr mit Gottes Wort zu tun haben. Wo Menschen verführt werden durch falsche Lehren, falsche Geister, falsche Christusse, falsche Propheten, falsche Evangelien, falsche, sich christlich nennende Literatur, wo immer so ein Körnchen Wahrheit drin ist und dann 10-100% Lüge dann dazukommen, je nachdem, das ist ganz unterschiedlich quantifiziert. Ich würde sogar fast sagen, sehr viele Bücher, die sie heute christlich nennen, sind gar nicht mehr biblisch fundiert, sondern irgendwie psychologisch, politisch, vielleicht sogar esoterisch. Ich erinnere nur an solche Bestseller wie Die Hütte oder Das Enneagramm. Was könnte man doch alles nennen? Oder lästerliche Bibelverfälschungen wie die Volksbibel oder Bibel in gerechter Sprache. Das hat mit Gottes Wort nichts mehr zu tun, sondern das verführt den Menschen. Und wer aus solchen dunklen Quellen schöpft, der wird selber auch dunkel werden. Der wird nicht vom Licht des Lebens erhellt sein. Vers 34. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht. Denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Es geht um die Heiligung, dass wir uns absondern sollen von allem, was unrein ist, was Sünde ist, was böse ist, was Verführung darstellt, damit wir dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden. Wir sollen also uns von allem Bösen fernhalten und mit dem Licht des Evangeliums hineinleuchten in diese dunkle Welt, missionarisch auf Verlorene zugehen. Absonderung heißt nicht, dass ich mit Ungläubigen gar nichts mehr zu tun habe. Absonderung heißt aber, dass ich mich von deren Sünde absondere, dass ich mich nicht mit dem Bösen in ihnen gleich mache, sondern ihnen das Gute bringe, das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung aus Sünde, Schuld und Satans Knechtschaft heraus. Versteht ihr? Das ist ein wichtiger Unterschied. Also Absonderung heißt nicht, dass ich mich jetzt ganz aus der Welt zurückziehe, das kann man gar nicht. Aber es heißt, dass ich als Prediger der guten Botschaft in die Welt hineingehe, unter dem Schutz Jesu. Aber es gibt natürlich gewisse Grenzen, wo ich aufpassen muss, dass ich mich nicht hineinziehen lasse in bösen Umgang. Manche meinen ja, sie müssen in die Disco gehen zum Evangelisieren und machen dann das so mit und sind dann manche schon vom Glauben abgekommen, anstatt dass sie da noch evangelisiert hätten, sind sie verführt worden. Und das ist also nicht unser Auftrag, wenn wir nicht vom Herrn speziell dazu einen Auftrag bekommen haben, auf solche Menschen dort zuzugehen. Aber dann auch nur, wenn es ganz, wirklich ganz klar ist und nicht mit dem Feuer spielen. Werdet einmal recht nüchtern, lasst euch nicht einwickeln von Fremden und falschen Geistern, die oft sehr gefühlsbetont daherkommen, und sündigt nicht. Einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Ja, was würden wir heute sagen, wo der Atheismus überhand nimmt, wo die Gottesleugnung offen sich präsentiert, sogar auf Bussen, auf Straßen. Das hätte man früher nicht getraut. Früher war Gotteslästerung noch bestraft. Heute wird man fast schon bestraft, wenn man Gottes Ehre noch verteidigt, da wird man als Fundamentalist verschrien. Und wenn man Gottes Gebote hochhält, dann wird es wirklich ganz gefährlich. Man darf die Bibel zwar noch als historisches Dokument sehen, Aber es soll nicht mehr für die heutige Zeit gelten, so wo verschiedene Regierungen Beschlüsse fassen. Also es ist eine gefährliche, endzeitliche Lage. Und doch sollen und dürfen und müssen wir das Wort Gottes in Klarheit und unverkürzt weiter verkündigen. Das ist unser Auftrag als solche, die den Herrn lieb haben. Und nun kommt dieser neue und große Abschnitt, wo es jetzt eigentlich um den Auferstehungsleib geht. Und wir fangen jetzt mit unserem Thema so richtig an, ab Vers 35. Aber da muss ich nicht mehr jeden Vers so ausführlich bringen, weil das ist jetzt leichter zu verstehen, obwohl es sehr vieles enthält, was doch über unser Begreifen hinausgeht. Es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Antwort, du Narr, du Unverständiger. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Ja, der diese Frage stellt, hat offenbar gedacht, dass dieser Leib, der hier stirbt, einfach so wieder aufersteht, wie er ist. Oder hat vielleicht andere Vorstellungen gehabt. Aber die erste und grundlegende Antwort ist, dass der Auferstehungsleib etwas völlig Neues ist. Ja, er knüpft an unsere Personalität, die wir hier haben. Es gibt eine Kontinuität zwischen unserem Wesen hier und in der Ewigkeit. Man wird also uns wieder erkennen als Lothar Gassmann oder wer wir auch immer sind. Wir werden unsere Lieben erkennen. Aber so wie wir jetzt sind, mit diesem Fleisch und Blut, können wir nicht in das Himmelreich eingehen. Unser Leib hier, der ist wie ein Weizenkorn, das gesät ist. Aber wenn das Weizenkorn nicht stirbt, bringt es keine Frucht. Unser irdischer Leib, unser irdisches Leben dient dann zu, dass wir hier eine Entscheidung treffen, für oder gegen Jesus. Und diese Entscheidung ist grundlegend für die Ewigkeit. Wo werden wir die Ewigkeit verbringen? Entweder beim Herrn Jesus oder in der Gemeinschaft Satans. Und dazu dient dieses Leben, dass wir entweder dem Herrn Jesus dienen und damit bei ihm sein dürfen, mit dem herrlichen Auferstehungsleib, oder dass wir Satan dienen und auch einen Leib haben, aber der ewig leiden muss, im höllischen Feuer. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Das Weizenkorn muss sterben, dann wächst Frucht. So ist es auch bei den Pflanzen. Es wird ja die Saat ausgesät, kleine Körner, aber das geht dann in den Boden und es kommt zu einer Verwandlung aus diesem Korn. Das Korn selber ist nicht mehr zu erkennen, kommen plötzlich Triebe heraus, Blättchen und Wurzeln und es ist eine ganz anders erscheinende Pflanze, die dann da wächst. Und es ist auch unser Leib hier wie so ein Korn, der dann in die Erde gelegt wird, Erde zu Erde. Und in der Ewigkeit werden wir auferweckt, wobei unser geistseelisches Wesen ja weiter existiert und dann mit einem Auferstehungsleib umkleidet wird am jüngsten Tag. Im Zwischenzustand, das wird etwa in Lukas 16 deutlich, da haben wir noch nicht den Auferstehungsleib, bin ich überzeugt, sondern es wird am jüngsten Tag allen Menschen zugeteilt. Aber noch warten wir dann auf diesen jüngsten Tag. Und so wird es auch weiter ausgeführt. Was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, ein nacktes Korn steht wörtlich im Griechischen, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Das heißt also, jeder Mensch und auch jedes Lebewesen besitzt eine Individualität. Es gibt keine zwei gleichen Menschen, noch nicht mal eineiige Zwillinge sind identisch in den Augen Gottes. Wir können sie vielleicht nicht unterscheiden, aber Gott weiß um jeden einzelnen Menschen als Individuum. So hat jeder Samen seinen eigenen Leib. Und jetzt geht es auch in die Schilderung bezüglich des Tierreiches. Vers 39. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch. Also diese irdische Geschöpflichkeit ist hier mit Fleisch gemeint. Sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Das heißt, Gott hat jede Art, heute würde man sagen, jeden Grundtyp als eigene Wesenheit geschaffen. Es gibt keinen Übergang von einem Grundtyp zum anderen. Also es kann kein Fisch zum Vogel werden und kein Vogel zum Amphibium, kein Amphibium zum Reptil und kein Reptil zum Säugetier und auch kein Säugetier außerhalb des Menschen zum Mensch. Das ist eine wichtige Stelle hier, die auch gegen die Evolutionslehre spricht. die von Darwin und anderen ja eingeführt wurde als Ideologie, die heute viele Menschen gefangen hält. Nein, hier wird ganz klar gesagt, dass jeder Grundtyp eine andere Beschaffenheit hat. Das kann man auch feststellen, etwa anhand der Genetik, anhand der Aminosäuren und Chromosomen, dass die Arten eben nicht ineinander übergehen können. Die Bibel spricht von Arten, biologisch spricht man heute von Grundtypen. Es gibt zwar eine Mikroevolution innerhalb der gleichen Art bzw. des gleichen Grundtyps, biologisch gesagt, aber keine Makroevolution, also ein Übergang von einem Grundtyp zum anderen Grundtyp. Ja, also ein Vogel kann niemals zu einem Amphibium werden und so weiter, und ein Affe kann auch nicht zu einem Menschen werden. Das ist also allein schon genetisch ausgeschlossen und von der Bibel her ebenfalls ganz klar widerlegt. Und das wird dann weiter ausgedehnt. Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Manche Ausleger sagen, bei den himmlischen Körpern seien hier die Engel gemeint, die sich von den Menschen unterscheiden bezüglich ihrer Beschaffenheit. Das halte ich auch für möglich. Die anderen Ausleger sagen, es handelt sich in diesem Vers bereits um die Himmelskörper, die dann auch gleich anschließend noch ausführlicher beschrieben werden. Beides ist möglich. Auf jeden Fall, jede Art von Lebewesen oder auch von Sternen ist voneinander unterschieden. Wenn wir jetzt zum Sternenhimmel schauen, dann sehen die alle so ähnlich aus. Wir haben ja nicht so gute Augen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, super Augen hätte, könnte man sehen, dass jeder Stern, da bin ich überzeugt, eine etwas andere Strahlkraft hat. Ja, der eine heller, der andere noch heller. Und so, ich bin überzeugt, auch jeder Stern, den wir da sehen, ist ein Individuum, ist von Gott individuell geschaffen. Und das wird jetzt auch gesagt in Vers 41. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond. Das ist offensichtlich, ja, das wird keiner bestreiten. Aber einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Könnt ihr euch vorstellen, bei diesem unzählbaren Sternenheer, allein schon die Milchstraße, unüberschaubar. Und jeder Stern hat einen anderen Glanz. So vielfältig hat Gott alles geschaffen. Ist doch wunderbar. Ja. Steht hier in der Bibel. Das müssen wir gar nicht naturwissenschaftlich nachprüfen. Wir glauben schon aufgrund des Wortes Gottes. Aber ich denke, wenn es die Naturwissenschaft nachprüfen könnte, sie würde es bestätigen. Sie hat schon sehr viele Sterne erforscht und hat auch das festgestellt, dass jeder Stern eine andere Strahlkraft hat. Ich kenne jetzt nicht den astrophysikalischen Begriff, bin ja Theologe, aber ihr versteht, mit unseren laienhaften Begriffen können wir uns ja auch verständlich machen als Nicht-Astrophysiker. Jedenfalls geht es hier um die Auferstehung der Toten, dass jedes seinen eigenen Leib hat. Das heißt, man wird sich in der Ewigkeit erkennen als persönliches Individuum. Wird jeder von uns erkennbar sein, der dann im Himmel ist, und ihr werdet auch eure Vorfahren erkennen, die ihr nie gesehen habt. Das ist wunderbar, weil Gott gibt uns diese übernatürliche Erkenntnis. Wir werden erkennen, wie wir erkannt sind. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht schauen, und jede Wissensschranke ist dann weggetan. Ja, wir werden wirklich in die Weisheit Gottes eingeführt werden. Und es wird wunderbar sein, wenn wir unsere Vorfahren, unsere Freunde wiedersehen, die im Glauben verstorben sind. Und es wird auch keine Feinde mehr geben, denn in Jesus ist alle Schuld abgewaschen. Wie wunderbar, ja, wenn dann auch unsere Macken und Probleme, die wir hier noch haben, auch als Christen oftmals miteinander, wenn das dann alles weggetan sein wird. Gereinigt durch das Blut des Lammes. Und nun kommt dieser wunderbare Vergleich zwischen diesem irdischen, vergänglichen Leib und dem Herrlichkeitsleib. Bevor ich das lese, ihr seht es ja in der Schilderung des Herrn Jesus, wie er einen irdischen Leib besessen hatte, der gekreuzigt wurde, der ins Grab gelegt wurde, aber dann dieser Herrlichkeitsleib, der auch erkennbar war auf Erden, als der Herr Jesus erschienen ist, auch an den Wundmalen, und dann gewissen Handlungen, sie haben ihn auch erkannt, aber doch war der Leib anders. Er konnte damit durch Türen gehen, die verschlossen waren, und andere Dinge tun. Und ja, unser Leib wird sicherlich auch, weil Jesus ja der Erstling der Entschlafenen ist, ähnlich nach ihm gebildet sein, dass wir auch Eigenschaften haben, die der Herr Jesus schon auch hatte, als er erschienen ist. Aber im Himmel wird es ja nochmal eine andere Dimension sein, die für uns unvorstellbar ist. Jedenfalls, hier wird in verschiedenen Gegensatzpaaren einiges mit schwachen menschlichen Worten angedeutet. in Vers 42, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Ganz klar, was hier geboren wird von Menschen, das muss wieder sterben. Abgesehen von der Generation der Gläubigen, die entrückt wird, die werden direkt verwandelt. Aber sonst wird jeder von uns hier sterben müssen, wenn wir nicht die Entrückung erleben sollten. Verweslich ist unser Leib, er wird im Boden sich auflösen, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Es steht aber nirgends Asche zu Asche. Ja, das haben später die heidnischen Theologen und Philosophen eingeführt. Und der Leib wird auferstehen unverweslich. Es wird also dann kein Sterben mehr geben. Der Tod wird nicht mehr sein. Der Ewigkeit wird keiner mehr sterben müssen. Dann die zweite Gegensatzbezeichnung. Es wird gesät in, Luther übersetzt, Niedrigkeit. Man kann auch sagen Unehre oder Schmach. Und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es ist also ein Leib der Unehre, der Schmach, gekennzeichnet durch die Sünde, indem wir hier oftmals beschämende Situationen erleben mit unserem irdischen Daseinsweise, dass wir sündigen, dass wir versagen, dass wir angefochten werden können. Aber alles das wird nicht mehr sein, sondern der Leib der Herrlichkeit. Der wird nicht mehr in Sünde fallen. Und schließlich, es wird gesät in Armseligkeit, übersetzt Luther, man kann auch sagen in Schwachheit. Ein Leib, der von Krankheiten, von Anfechtungen und Versuchungen geplagt ist. Wir gehen jeden Tag näher auf das Grab zu. Ja, und manche von uns haben schon mancherlei Beschwerden. Wir haben noch einige Geschwister hier gehabt im Rollstuhl, die wahrscheinlich nie mehr laufen können. Einer war querschnittsgelähmt, der andere hat eine Muskelkrankheit, sodass er nur noch wenige Lebensmonate oder Jahre hat. Ein armseliger, schwacher Leib, aber wie herrlich, wenn dann dieser Mensch, wenn er gläubig ist, einen Leib in Kraft bekommt, wenn er wieder laufen kann, wenn er sich fortbewegen kann, vielleicht jetzt nicht mit Füßen wie hier, wir können es uns nicht genau vorstellen, aber er wird sich bewegen können und wird nicht mehr diesen Abbau erleben, der uns alle hier noch kennzeichnet. Wir erleben ja alle einen Abbau der Kraft, spätestens ab dem 25., 30. Lebensjahr geht es ja kontinuierlich immer langsam abwärts. Man kann sich natürlich trainieren, gesund halten, aber doch, der natürliche Alterungsprozess lässt sich nicht aufhalten. Aber im Himmel werden wir nicht mehr altern. Ja, das ist, denke ich, klar aus der Heiligen Schrift. Es ist ein Leib in Herrlichkeit, in Kraft, unverweslich. Vers 44, es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Im Griechischen steht hier Soma Psychikos und Soma Pneumatikos. Dieser Psychikos, das ist das Gleiche, wie wenn es im Schöpfungsbericht heißt, der Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen, Nefesh Hayah, hebräisch. Das ist dieser psychische Leib, hat jetzt nicht nur mit der Seele zu tun, sondern Psyche kann auch das ganze geschaffene Wesen bezeichnen. Aus Erde genommen, Gott hat seinen Geist eingehaucht und der Mensch wird eine lebendige Seele, ein lebendiges Wesen mit einem Psychikos Soma, seelischen Leib, in aller Vergänglichkeit. Und schon dieser irdische Leib ist ja ein wunderbares Geschöpf Gottes. Allein wenn wir unser Auge betrachten, welche Konstruktion das ist, abgesehen schon mal vom Gehirn, noch viel wunderbarer. Ja. Und der himmlische Leib, ein vollkommener Leib, mit dem der irdische Leib, der auch schon sehr gut geschaffen ist von Gott, überhaupt nicht zu vergleichen ist. Ein natürlicher Leib und dann ein geistlicher Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam, das ist der Herr Jesus, zum Geist, der lebendig macht. Ja, der Herr Jesus wird uns auferwecken, wir werden seiner Auferstehung nachfolgen dürfen. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Ich denke, das brauche ich nicht weiter erklären, das geht ganz klar aus dem Zusammenhang hervor. Wie der irdische ist, das sind auch die irdischen, wie der himmlische, auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben, das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen, das Bild des himmlischen. Es wird also im Himmel sein und nicht mehr auf Erden. Und Vers 50 habe ich auch schon einiges dazu gesagt. Und das ist eben diese bittere Realität, dass wir durch das Todestal gehen müssen, wenn wir den neuen Leib bekommen wollen. Wir müssen ja diesen Leib ablegen. Und das kann, ist in der Regel ein schmerzhafter Prozess, außer wenn man die Entrückung erleben darf. So steht hier, das sage ich aber, liebe Brüder, das Fleisch und Blut, also dieser irdische Leib, dieser Soma Psychikos, das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wir das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Wir müssen diesen Leib ablegen, wie auch immer. Wenn es nicht durch die Rückung geschieht, dann geht es durch den Todesjordan. Und da wird Gott irgendeine Situation oder Krankheit schicken, wo er auch uns dann abruft. Es gibt dann den tröstlichen Vers, Gott prüft niemand über seine Kraft, sondern macht es, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass er es ertragen könnte. Er weiß, wie viel Kraft jeder hat, wie deine und meine Todesart aussehen wird. Und wir dürfen auch hier auf ihn vertrauen. Er wird niemand über unsere Kraft prüfen. Und wenn jemand schwer Krebs hat, bete ich immer wieder, Herr, schenk, dass der Mensch nicht so lange leiden muss. Und der Herr hat das Gebet bisher immer erhört. 2 Tage war es jetzt in dem Fall von einer Schwester, als ich noch mit ihr telefoniert hatte, am Samstag. Dann kam schon am Dienstag die Todesnachricht, dass sie in der Nacht von Sonntag auf Montag einschlafen durfte. Auch da wollen wir einfach getrost sein, dass der Herr sein Wort einhält. Ich lese dazu aus 2. Korinther 5. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, zerbrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann begleitet und nicht nackt erfunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, das ist der irdische Leib, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber wollen nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Das heißt also nicht durchs Todestal, sondern lieber entrückt werden. Ja, das ist dann ohne Schmerzen. Versteht ihr? Nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche würde verschlungen von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn getrost alle Zeit und wissen, solange wir im Leibe wohnen, wallen wir ferne vom Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, außerhalb dem Leibe zu wallen und daheim zu sein bei dem Herrn. Ja, das ist hoffentlich auch deine Sehnsucht, daheim zu sein bei dem Herrn. Und der Herr schickt ja nicht ohne Grund, wenn wir älter werden, mancherlei Beschwerden, dass irgendwann die Zeit kommt, wo man sagt, ach, es wäre an sich gut, wenn ich jetzt gehen dürfte und den neuen herrlichen Leib bekomme. Ich habe ja oft unsere Mutter im Altersheim besucht, als sie schwer krank war. Und da waren noch andere alte Menschen. Und da haben manche gesagt, einer davon war auch gläubig, hat gesagt, jetzt ist genug. Es wäre schön, wenn der Herr mich jetzt abrufen würde. Er war schon über 90 natürlich und konnte nur noch liegen. Ja, so heißt es auch von den Männern Gottes im Alten Bund, den Patriarchen, sie starben alt und lebenssatt. Kommt da immer wieder, alt und lebenssatt. Nicht jeder wird alt, aber wenn man dann älter wird, ist doch schön, wenn man auch lebenssatt ist, wenn man dieses Leben hier kennengelernt hat mit allen Höhen und Tiefen, aber vor allem, wenn man dem Herrn nachgewandelt ist und sich dann freuen darf, ihn zu schauen, ihm zu begegnen. Nun kommt aber noch ein großes Thema, ist noch Zeit. Die Frage der Entrückung, liebe Geschwister, kann ich jetzt nicht auslassen. Das ist aber ziemlich dann das vorletzte Thema in diesem Kapitel. Vers 50 folgende. 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Was heißt das? Nicht alle werden sterben müssen. Einige werden entrückt. Die letzte Generation der Gläubigen. Und dann zusammen mit den gläubig Verstorbenen verwandelt werden, um daheim zu sein beim Herrn. Das steht in der Parallelstelle 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17, die ich gestern zitiert habe. Lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Da geht es um die Entrückung. Und hier nun ist interessant, in 1. Korinther 15, Vers 52 ist die einzige Stelle, wo eine eindeutige Zeitangabe für die Entrückung angegeben wird. Man sagt ja oft, weiß keiner, wann es jetzt ist, vor, während oder nach. Aber hier steht eine eindeutige Zeitangabe. Das habe ich auch erst relativ spät gemerkt und entdeckt. Aber hier steht ja ganz klar, die Entrückung wird sein, plötzlich, griechisch, en atomo, in einem Atom sozusagen, in einem Nu und dann anschließend in einem Augenblick, wörtlich steht hier so im griechischen Augenblick, und dann zur Zeit der letzten Posaune. Es wird also wie bei einem Augenzwinkern geschehen, zack, ja, und dann aber zur Zeit, wenn die letzte Posaune erschallt. Ja, da können wir später drüber reden, weil jetzt haben wir eine Aufnahme. Und dann steht weiter, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Nun, natürlich gibt es verschiedene Theorien jetzt, was die letzte Posaune ist. Manche beziehen es aufs Alte Testament, Schofarhorn, wie wir gerade gehört haben. Das halte ich aber nicht für überzeugend, denn es ist ja Gottes Offenbarung fortgeschritten im Neuen Bund. Und es wird uns hier im Neuen Bund geoffenbart. Und natürlich ist die Johannes-Offenbarung nach dem 1. Korinther geschrieben, nach aller Kenntnis der Forschung. Aber da ja alles vom Geist Gottes inspiriert ist, hat natürlich Gott dem Apostel Paulus das Gleiche geoffenbart wie dem Apostel Johannes. Ja, wir können das nicht bibelkritisch auseinandersortieren und sagen, weil Johannes später ist, kann die letzte Posaune nicht das sein, was auch Johannes im Detail entfaltet. In der Johannes-Offenbarung wird, inspiriert vom Geist Gottes, im Detail entfaltet, was hier im 1. Korinther 15 in einer Zusammenfassung erscheint. Und der Apostel Paulus spricht von der letzten Posaune und der Apostel Johannes spricht von 7 Posaunen. Und es ist für mich eine Einheit, dieses Reden von Salpings, Signalinstrument, Trompete oder Posaune, wie man es auch deutet, oder Schofarhorn. Jedenfalls ist das das Gleiche, nach meiner Auffassung, wie die 7. Posaune in der Offenbarung. Es kann ja nicht die 1. Posaune die letzte sein, auch nicht die 2., sondern nur die 7. Und interessant, dass in Offenbarung 11 nach der Himmelfahrt der 2 Zeugen diese 7. Posaune geblasen wird, also etwa in der Mitte der letzten, Jahreswoche von 7 Jahren, gemäß Daniel 9. Das ist in der Mitte also der antichristlichen Trübsalzeit, die ja 7 Jahre dauert. In der Mitte dieser letzten Jahrwoche werden die 2 Zeugen zum Himmel genommen und gleich anschließend die 7. Posaune geblasen, die zur Entrückung der Gemeinde führt. Und so heißt es in Offenbarung 11, Vers 15 folgende, und der 7. Engel posaunte, also die letzte Posaune. Und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du hast an dich genommen deine große Macht und herrschest. Die Völker sind zornig geworden, da ist gekommen dein Zorn. Das ist der Hinweis auf die Zornschalengerichte, die jetzt kommen. Da ist gekommen dein Zorn und die Zeit zu richten die Toten, das wird dann im Weltgericht sein. Die 7. Posaune leitet ja das ganze Endgeschehen in der 2. Hälfte der Trübsalswoche ein. Und die Zeit ist gekommen zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen und zu verderben, die die Erde verderbt haben. Also da ist jetzt die Zeit für das Preisgericht gekommen, gemäß 1. Korinther 3, um den Knechten des Herrn den Lohn zu geben. Das Preisgericht ist ja zu unterscheiden vom Weltgericht über die Ungläubigen. Ja, und das geschieht alles zur 7. Posaune. Und das heißt, wenn jetzt das Preisgericht ist, was geschieht dann? Dann werden diese Knechte entrückt. Sonst können sie ja nicht vor dem Herrn stehen und ihre Kronen der Überwinter erhalten. Und das wird auch bestätigt, diese Sicht, durch Offenbarung 15, wo beschrieben wird, wer nun vor der Öffnung der 7 Zornschalen, vor dem Ausgießen der 7 Zornschalen, wer da am gläsernen Meer steht, als er im Himmel ist. Nämlich, ich lese diese Stelle, Offenbarung 15. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wundersam. 7 Engel, die hatten die 7 letzten Plagen, also die Zornschalen. Denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen: Groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Also wer steht hier am gläsernen Meer? Die den Sieg behalten haben über das Tier, den Antichristen, das Bild des Tieres und die Zahl seines Namens, das Malzeichen. Die sind also aus der Trübsal herausgenommen worden und entrückt in der Mitte zur Seite der siebten Posaune und stehen jetzt am gläsernen Meer und sehen, wie die Gerichte jetzt die Zornschalen über die Erde ergehen. Also das spricht meines Erachtens, ich will da jetzt niemand dogmatisch festlegen, aber nach meiner jetzigen Erkenntnis für die Entrückung ungefähr in der Mitte der Trübsal, nicht vorher, auch nicht nachher, sondern eben in der Mitte, nach der Himmelfahrt der zwei Zeugen. Und das wird hier findet sich also die einzige Datierung, es geschieht zur Zeit der letzten Posaune. Und das passt zusammen zu einem weiteren zeitlichen Hinweis, den es in Matthäus 24 gibt, auf die Entrückung. In Matthäus 24, in der Endzeitrede unseres Herrn Jesus, da finden wir folgenden Hinweis. Ich hoffe, ich finde den Vers gleich. Es geht also um die Verkürzung der Zeit, dass die Zeit verkürzt wird. Ja, danke schön. Da sagt der Herr Jesus ab Vers 21, denn es wird alsdann eine große Trübsal sein, diese siebenjährige Trübsalzeit, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bisher und auch nicht wieder werden wird. Und wenn diese Tage, damit ist diese Trübsalzeit gemeint, nicht verkürzt würde, so würde kein Mensch selig, aber um der Auserwählten willen werden die Tage verkürzt. Aber auch nur für die Auserwählten, denn die werden dann während der Trübsal herausgenommen. Wenn es nicht um eine Verkürzung ginge, dann müsste heißen, die Tage werden weggenommen, dann kämen sie gar nicht hinein. Das wäre die Vorentrückung. Und wenn die Nachentrückung stimmen würde, müsste es heißen, die Tage werden bleiben, ja? Die werden gar nicht herausgenommen. Aber hier heißt es, sie werden verkürzt. Das hat mich schon immer darauf hingewiesen, dass am ehesten diese Mittelentrückung wohl zutreffen dürfte, ab in Offenbarung 11 dann beschrieben, wo es auch übrigens die Rede ist von einem Geheimnis und dass die Knechte jetzt ihren Lohn bekommen und die Zornschalen noch über die Erde ergehen. Nun lesen wir weiter, dies Vers 53 in 1. Korinther 15, denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Hier nochmal eine Zusammenfassung bezüglich des Auferstehungsleibes. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Dieser Todesstachel, wie bei einem Skorpion oder einem Treiber, der hat keine Kraft mehr. Der Tod ist überwunden, schon am Kreuz. Aber jetzt wird es in Erfüllung gebracht. Jetzt erfüllt sich das, was der Herr Jesus am Kreuz errungen hat für uns, indem er dem Satan den Kopf zertreten hat, der Schlange den Kopf zertreten hat und den Tod besiegt hat. Nun kommt nochmal ein kleines Thema in Vers 56. Ich möchte es aber jetzt kurz machen. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Das berührt sich jetzt sehr stark mit dem, was im Römerbrief ausführlichst beschrieben wird. Da geht es um Sünde und Gesetz, aber weil ihr jetzt doch vielleicht schon etwas müde seid, will ich es kurz machen. Ich lese aus Römer 7 nur noch, wo das erklärt wird, was das heißt. Warum ist das Gesetz die Kraft der Sünde? Das Gesetz, die Kraft der Sünde. Nun in Römer 7, Vers 7, folgende lesen wir. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Also das Gesetz hält mir praktisch einen Spiegel vor, wo ich erkenne, wie schuldig ich vor Gott bin. Und dann heißt es weiter, denn ich wusste nichts von der Lust, hätte das Gesetz nicht gesagt, lass dich nicht gelüsten. Es nahm aber die Sünde Anlass am Gebot und erregte in mir jegliche Lust, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. also wie ein Kontrastprogramm, das Gesetz, wirklich ein Kontrast, was mir zeigt, was für ein schlechter Mensch ich bin und mir praktisch noch die Lust immer wieder vor Augen malt. Das Begehren ist gemeint, du sollst dich begehren, deines nächsten Weib, Haus, Knecht, Magd, Ochs, Esel und so weiter. Das 10. Gebot. Ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Und hier steht, die Kraft der Sünde ist das Gesetz, dann in 1. Korinther 14. Und das Gebot gereichte zum Tode, das ihm doch zum Leben gegeben war, schreibt der Apostel weiter. Aber das Gesetz selber ist heilig. Das Gebot ist heilig, recht und gut. Ist denn, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie recht als Sünde erscheine, hat mir durch das Gute den Tod gewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durchs Gebot. Also stellt euch immer wieder vor, mit diesem Spiegel, ja, der da vorgehalten wird, und ich sehe durch das Gesetz die Sünde in mir und bekomme aber auch die Möglichkeit, die Gnade Jesu Christi anzunehmen, der mich reinwäscht von dieser Sünde. Das Gesetz wird mir zur Anklage und der Teufel benutzt das Gesetz, um mich anzuklagen vor Gott. Der hat das Gesetz übertreten. In dem wurde die Lust erweckt. Der hat der Begierde nicht widerstanden. Erst verführt uns Satan, dann klagt er uns noch an. Das ist das Grausame und Schreckliche an Satan. Satanas heißt ja der Verkläger. Und dann schreibt der Apostel auch, wie sein Fleisch gegen den Geist streitet, geht es ja in Römer 7 darum. Und er sagt sogar, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und es gibt nur einen Ausweg, indem er dann sagt, ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir in ihm sind, wird er uns reinigen von der Sünde und uns auch Kraft geben, der Sünde zu widerstehen, heiliger, in der Heiligung zu wachsen und zu leben, aber nicht so, dass wir perfekte Heilige wären, das wäre ein Selbstbetrug, aber doch, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen in einem Wachstumsprozess der Heiligung. Und das steht nun auch hier in 1. Korinther 14, in den letzten Versen dieses gewaltigen Auferstehungskapitels, vielleicht sogar das gewaltigste Kapitel in der ganzen Heiligen Schrift, der Sieg über den Tod, die Auferstehung zum ewigen Leben. Und das auch hier, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und die Folge dieses Siegeslebens sieht dann so aus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Aufgrund des Sieges Jesu dürfen wir fest gegründet sein, nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft und Gnade heraus. Fest gegründet, unerschütterlich und zunehmend im Werk des Herrn. Das, was ich auch mit Heiligung vorhin erwähnt habe, nicht stehen bleiben, immer wieder auf dem gleichen Stand, aber auch nicht hochmütig werden und sagen, ich habe einen höheren Stand als die anderen, sondern dankbar sein für die Vergebungsgnade, die der Herr Jesus am Kreuz erworben hat durch seinen Tod und ihm auch in Liebe und Dankbarkeit dienen. Das heißt, zunehmend im Werk des Herrn, auch nicht die Hände lässig sinken lassen, sondern die Arbeit für den Herrn tun, bete und arbeite, so war ein Motto und das ist eine gute Richtschnur für uns. Und wie das aussieht, das sieht man dann in Kapitel 16, wo der Apostel Paulus noch manches Praktische schreibt über auch finanzielle Opfer in der Gemeinde, diese Gaben und dann auch seine Reisepläne. So der Herr will und wir leben, werden wir das dann morgen früh miteinander betrachten. Wir können daraus manche Lehren auch für uns schöpfen. Möge der Herr uns dazu helfen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Halleluja, du bist auferstanden, Herr Jesus, und dafür preisen wir dich und danken dir, dass auch wir an deiner Auferstehung Anteil haben dürfen, dass du der Erstling der Entschlafenen bist und dass du den Sieg errungen hast. Ja, Herr, du weißt auch, wie es uns geht, dass wir auch mancherlei Gebrechen haben, dass manche auch vielleicht in der Nähe des Todes sind. Aber Herr, bring du uns gut hinüber, kannst auch schenken, dass niemand über die Kraft geprüft wird, wie du verheißen hast. Lindere die Schmerzen, schenk auch, dass wir das Ziel erreichen, bei dir zu sein, dass keines verloren geht. Herr, wir wollen dir alles anbefehlen. Danke für deine Gnade. Amen. Amen.